Wir beginnen diese Lehreinheit mit einer kurzen Wiederholung. Hoffentlich schockiert oder überrascht euch das nicht allzu sehr. Wir werden einige der grundlegenden Aspekte wiederholen, die wir bislang besprochen haben. Ich denke, dass bisher noch nicht alle von euch ermessen können, was ihr schon alles empfangen habt, denn ihr müsst in der Praxis die Erfahrung machen, dass sich diese Wahrheit in eurem Herzen festgesetzt haben. Ich bekam gestern ein schriftliches Zeugnis von einer Frau, die hier war, als wir diese Serie am Montag begannen. Sie schreibt, ihr kleiner 5-jähriger Sohn sei gestolpert und frontal auf den Gehsteig gefallen. Sie spürte, dass sie sich dabei schwer verletzt haben muss. Noch bevor sie etwas anderes denken oder tun konnte, rannte sie zu ihm hin, nahm ihn in den Arm und fing an, Jesus dafür zu danken, dass er die Schmerzen des Jungen auf sich geladen und seine Krankheiten getragen hat und dass er durch seine Wunden geheilt sei. Und daraus entstand dann tatsächlich eine wunderbare Heilung. Ich erzähle euch diese Geschichte, damit ihr seht, wie wichtig es ist, diese Wahrheit zu verinnerlichen. Wenn dein kleiner Sohn verletzt ist, nützt es nichts, die Konkordanz zur Hand zu nehmen, herumzublättern und zu suchen, wo diese Stellen stehen. Ihr müsst diese Worte in euch haben. Und deshalb wiederholen wir sie auch immer wieder. Ich entschuldige mich nicht dafür, sondern es geht darum, dass ich euch diese Wahrheiten nachhaltig einprägen. Fangen wir nun an. Es ist ein Test für mich und auch für euch. Und wir gehen nun diese 10 Aspekte des Tauschs noch einmal durch. Mit der linken Hand veranschaulichen wir das Böse, mit der rechten das Gute. Ich schaue nicht auf meine Themenübersicht und vielleicht brauche ich auch eure Hilfe. Vielleicht braucht auch ihr meine Hilfe oder wir müssen einander helfen. Seid ihr bereit? Der erste Aspekt war, er wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Er wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Er wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Er starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem Leben bekommen würden. Er wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen würden. Er trug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss haben würden. Er trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen würden. Er trug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme haben würden. Er wurde abgeschnitten, damit wir mit Gott eins werden würden. Und unser alter Mensch wurde in ihm getötet, damit der neue Mensch in uns lebendig würde. Großartig. Anschließend wies ich darauf hin, dass es 4 einfache Schritte gibt, um sich das anzueignen, was die Bibel als Heil bezeichnet. Mit Heil meinen wir alles, was Gott uns durch den Tod Jesu zugänglich machte. Erinnert ihr euch noch an den ersten Schritt? Was war der erste Schritt? Buße tun. Der zweite war Glauben. Der dritte Bekennen. Und der vierte Handeln. Gut. Das müsst ihr festhalten. Nun möchte ich euch an das erinnern, was wir beim letzten Mal besprachen, nämlich was das Kreuz Satan antat. Wir entnahmen der Bibel, dass Gott Satan durch das Kreuz eine totale, ewige und unwiderrufliche Niederlage zufügte. Satan kann diese Niederlage nie wieder ungeschehen machen. Jesus ging in das Haus des Starken, besiegte ihn, beraubte ihn seiner Waffen und befreite seine Gefangenen. Gott hat Satan also nicht nur besiegt, sondern ihm auch all seine Waffen weggenommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann hielten wir fest, dass Gott uns geistliche Waffen gab, mit denen wir den Sieg Jesu über Satan praktisch umsetzen können. Ich sehe es so, Jesus errang den Sieg, es liegt an uns, den Sieg umzusetzen. Am Ende seines Dienstes auf Erden, in Matthäus 28, sagte Jesus zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Dann fügte er hinzu, geht nun hin. Meinem Verständnis nach sagt er damit Folgendes: Ich habe die Autorität bekommen, aber es liegt an euch, diese Autorität in meinem Namen anzuwenden. Der Sieg ist bereits errungen, doch wir sind verantwortlich für seine Umsetzung. Versetzt euch nun einmal für einen Augenblick in die Lage Satans. Du hast diese vernichtende Niederlage einstecken müssen, die umso schlimmer war für dich, weil du nämlich geglaubt hattest, du hättest den totalen Sieg errungen. Du hast den Sohn Gottes ermordet und dir gedacht, das ist nun erledigt. Doch am dritten Tag wurde das Ganze auf den Kopf gestellt. Er kam wieder aus dem Grab heraus und dir wurde klar, dass dein ganzer Stolz, deine Macht, deine Arroganz und deine Boshaftigkeit nun damit zugrunde gerichtet wurden. Und die Waffen des Sieges liegen nun in den Händen der Leute, die du hasst und die du zerstören willst. Wenn du nun in dieser Lage wärst, aber dennoch nicht aufgeben willst, weil du starrsinnig und rebellisch bist und weil du dich niemals freiwillig vor Gott beugen würdest, was würdest du dann tun? Was wäre für dich ein denkbarer Ausweg? Meine Antwort darauf ist, wie ich meine biblisch und lautet, da Satan die Schlacht verloren hat und die Waffen nun in den Händen der Leute Gottes sind, erkannte er, dass er nur eins tun könnte, nämlich sie blind zu machen für die Niederlage, die er hat einstecken müssen, und sie davon abzuhalten, ihre Waffen zu gebrauchen. Und ich glaube, dass die Bibel genau das über seine Vorgehensweise sagt. Schlag mit mir Galater 3 auf. Ihr findet das in der Themenübersicht am Ende von Seite 3. Diese Schriftstelle ist mir in den vergangenen 2 oder 3 Jahren immer wichtiger geworden. Viele Jahre lang habe ich diese Stelle gelesen und mir eigentlich nichts Besonderes dabei gedacht. Doch dann erkannte ich allmählich, dass sie mir persönlich ungemein viel zu sagen hat, ja nicht nur mir, sondern dem Leib Christi insgesamt. Ich lese Galater 3 ab Vers 1. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus deutlich als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Einige von euch haben vermutlich eine Version, die mehr Worte enthält, das braucht euch nicht zu verwirren. Wisst ihr, es gibt viele verschiedene Texte des Neuen Testaments, die nicht exakt übereinstimmen. Es ist die Aufgabe der Gelehrten, die Texte herauszufinden, die vermutlich am zuverlässigsten sind. Die Version, die ich lese, basiert auf dem einen Text, deine Version basiert vielleicht auf einem anderen Text. Es bestehen keine wesentlichen Bedeutungsunterschiede. Ich denke, ich beziehe mich hier lieber auf diese kürzere Version, weil der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus will, darin klarer herauskommt. Ich lese diese Passage nochmal. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert oder verzaubert, denen Jesus Christus deutlich als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Man kann das lesen und sich nichts Großartiges dabei denken. Doch das ist eine sehr überraschende Aussage. Schließlich schreibt Paulus an Christen. Christen, die wiedergeboren waren, die im Geist getauft waren und die Gaben und Wunder des Geistes erlebten. Ich werde es euch beweisen. Lesen wir nur den nächsten Vers. Vers 2 von Galater 3. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Er sagt, habt ihr den Geist empfangen? Auf neutestamentliche Terminologie umgemünzt heißt das, dass sie die Geistestaufe empfangen hatten. Vers 3. Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren? Wenn es wirklich vergeblich ist, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Sie hatten nicht nur die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, sondern auch Wunder in ihrer Mitte erlebt. Und dennoch sagt Paulus, dass sie verzaubert waren. Ich denke, dass sich das die meisten Christen unserer Zeit überhaupt nicht vorstellen können. Gott hat mich einen langen Prozess durchlaufen und Erfahrungen machen lassen und mich schließlich an den Punkt gebracht, an dem ich glaube, zumindest in gewissem Maße zu verstehen, worum es hier geht. Ich werde euch ein persönliches Erlebnis aus der Vergangenheit schildern, weil ich damals etwas ganz Entscheidendes lernte, wovon damals mein Überleben abhing. 1963, in meinem ersten Jahr in den Vereinigten Staaten, wurde ich Ende des Jahres gefragt, ob ich nicht Pastor einer Pfingstgemeinde in Seattle, im Bundesstaat Washington, werden wollte. Damals war ich noch ziemlich naiv und wusste nicht so recht Bescheid darüber, was sich in amerikanischen Gemeinden so alles abspielt. In der Anfrage hieß es, die 12 Mitglieder des Leiterkreises hätten einstimmig beschlossen, bei mir anzufragen. Also reisten meine erste Frau und ich von Minneapolis, wo wir damals waren, nach Seattle, um den Posten anzutreten. Als wir dort ankamen, stellte ich fest, dass diese 12 Mitglieder des Leiterkreises alles war, was von der Gemeinde übrig geblieben war. Einen Monat später waren alle bis auf einen zurückgetreten und meine Frau Lydia und ich waren also mit einer sehr außergewöhnlichen Situation konfrontiert. Zu den Gottesdiensten kamen immer 200 oder 250 Leute. Es waren gute Leute, gute Pfingstler. Sie waren im Geist getauft, sie wollten Gutes tun, sie waren nicht vom Glauben abgefallen, sie waren nicht böse in ihrem Herzen und sie behandelten mich mit großem Respekt. Aber es kam mir vor, als wären sie alle irgendwie betäubt. Gleichgültig, was ich tat, ich bekam nie eine Reaktion. Es war unergründlich, was hier los war. Meine erste Frau war eine große Frau des Gebets. Wir beteten gemeinsam und sagten, Gott, du musst uns zeigen, was mit diesen Leuten los ist. Und er verwies mich sehr klar auf Galater 3,1, wer hat euch verzaubert? Das erschütterte meine Theologie in ihren Grundfesten. Ich dachte mir, Pfingstler? Sie reden in Zungen, sind in Wasser getauft, verzaubert? Doch ich forschte nach und ich fand heraus, wer sie verzaubert hatte. Das ist eine untypische Geschichte und ich behaupte nicht, so etwas sei an der Tagesordnung. Die Frau des vorigen Pastors hatte sich in ein Mitglied des Leiterkreises verliebt und er in sie. Sie schmiedeten nun einen Plan, wie sich die Frau des Pastors von ihrem Mann scheiden lassen konnte, was sie dann auch tat. Das Mitglied des Leiterkreises ließ sich von seiner Frau scheiden und heiratete die Frau des Pastors. Deren Ex-Mann verschwand in der Versenkung und fiel vom Glauben ab. Sie wurde im Endeffekt Pastorin der Gemeinde, bis ich kam. Ich muss sagen, dass sie die Gemeindemitglieder so fest in der Hand hatte, dass ein Blick von ihr genügte. Später erzählte man mir, dass sie jedes Mal, wenn in der Gemeinde über ein Thema gesprochen wurde, fragte, nun, wie viele von euch sind für mich? Hebt bitte die Hand. Und jeden, der nicht die Hand hob, traf dieser böse, durchdringende Blick. Sie hatte sie hypnotisiert. Ich kann es nicht anders formulieren. Sie hatte sie hypnotisiert. Sobald wir das Problem erkannt hatten, wussten wir, wofür wir beten konnten. Wir beteten die Sache durch, Gott brach durch und es geschahen einige wunderbare Dinge in dieser Gemeinde. Damals stand mir sehr anschaulich vor Augen, dass es keine leere Redensart ist, wenn Paulus sagt, wer hat euch verzaubert? Er spricht von einer geistlichen Realität. Interessanterweise verwendet er ein griechisches Wort, das wörtlich mit dem Auge schlagen heißt. Einige Jahre später kam ein griechisch-orthodoxer Priester, der die Geistestaufe empfangen hatte, zu mir in die Seelsorge. Ich fragte, was ist Ihr Problem? Er erwiderte, jemand hat einen bösen Blick auf mich gelegt. Dabei verwendete er das griechische Wort vaskania, genau dasselbe Wort, das Paulus hier verwendet. Jemand hatte ihn mit dem Auge geschlagen. Ich weiß nicht, ob ich ihm helfen konnte, da mir die Sache in dieser Gemeinde damals immer noch ein wenig nachhing. Aber ich erzähle euch das nur, um zu verdeutlichen, dass wir es hier nicht mit etwas Abstrakten oder einer leeren Redensart zu tun haben. Was war nun die Folge dessen, dass sie verzaubert waren? Vers 1 von Galater 3 gibt uns eine sehr klare Antwort. Der gekreuzigte Jesus stand ihnen nicht mehr vor Augen. Wer hat euch verzaubert, denen Jesus Christus deutlich als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Was hatte die Zauberei bewirkt? Sie hatte das Kreuz verschleiert. Warum möchte Satan, dass uns das Kreuz nicht mehr vor Augen steht? Weil es der Ort seiner Niederlage ist. Weil das Kreuz die Grundlage seiner Niederlage und des Sieges der Gemeinde ist. Doch wenn er das Kreuz verschleiern kann, bekommt er erneut die Kontrolle und der Leib Christi verliert seinen Sieg. Welche Auswirkung hatte die Zauberei auf die Galater? Was war das Indiz für die Wirksamkeit von Zauberei? Woran erkannte Paulus, dass sie verzaubert waren? Die Antwort finden wir in den nächsten Versen. Man könnte sie mit den Begriffen Gesetzlichkeit und Fleischlichkeit zusammenfassen. Meine Frau liest gerade ein Buch von George Werver, dem Gründer von Operation Mobilization. Sie las mir einen Satz daraus vor, in dem es hieß, der größte Stolperstein für Neubekehrte innerhalb des Leibes Christi sei Gesetzlichkeit. Ich denke, ich würde dem zustimmen. Ich denke, dass Gesetzlichkeit vermutlich wirklich das größte Einzelproblem des Leibes Christi in der westlichen Welt ist. Neben Gesetzlichkeit hatte die Zauberei auch zur Folge, dass die Galater anfingen, auf ihr eigenes Fleisch zu vertrauen. Vers 3, seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Versteht ihr, dass Gesetzlichkeit eine Form von Fleischlichkeit ist? Wer gesetzlich ist, verlässt sich auf sein eigenes Fleisch. Das ist sehr trügerisch, weil es nämlich sehr gut und religiös aussieht. Doch jedes Mal, wenn du einen Schritt zurückgehst und versuchst, dich selbst zu rechtfertigen, indem du Regeln und Vorschriften einhältst, stützt du dich wieder auf dein Fleisch. Das Gesetz und das Fleisch sind miteinander verheiratet. Durch den Tod Jesu starb unser alter Mensch, damit wir vom Gesetz befreit und mit dem auferstandenen Christus verheiratet würden. Das haben wir beim letzten Mal erst besprochen. Doch wenn wir den Blick auf das Kreuz verlieren, werden wir fast unweigerlich wieder gesetzlich. Es gibt einfach nur zwei mögliche Formen von Religion. Die eine heißt Glaube, den man aus Gnade empfängt. Die andere heißt Do it yourself. Wenn du eine dieser beiden Formen nicht hast, dann hast du die andere, sofern du überhaupt eine Religion hast. Es gibt keine anderen Varianten von Religion als diese beiden. Gesetzlichkeit bewirkt Knechtschaft oder Gebundenheit. Die Gesetzlichkeit bringt den Menschen zurück in die Knechtschaft. Außerdem bringt sie den Menschen unter einen Fluch. Lesen wir weiter in Galater 3 ab Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Wenn du durch das Gesetz gerechtfertigt werden möchtest, musst du die ganze Zeit das ganze Gesetz halten, und wenn du das nicht tust, stehst du unter einem Fluch. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Es gibt zwei mögliche Wege. Man kann nach dem Gesetz leben oder man kann im Glauben leben. Die beiden schließen sich gegenseitig aus. Das haben wir gestern schon gesagt. Paulus sagte, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Lesen wir weiter in Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Wenn du immer das Richtige tust, brauchst du keinen Glauben. Wenn du jede Anforderung des Gesetzes korrekt hältst, ist der Glaube überflüssig. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Versteht ihr, was Paulus hier sagt? Wenn du den Blick auf das Kreuz verlierst, gehst du zurück in die Gesetzlichkeit. Dann vertraust du erneut auf dein Fleisch und kommst unter einen Fluch. Es gibt eine Stelle, die das auf den Punkt bringt. Merkt euch Galater 1, weil wir später wieder dorthin zurückkehren werden. Jeremia 17,5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Das ist Gesetzlichkeit. Hier sind Menschen gemeint, die die Gnade Gottes erkannt und erlebt haben, dann jedoch wieder zurückgehen und sich auf ihre eigenen fleischlichen Fähigkeiten verlassen. Das hat zur Folge, dass ihr Herz vom Herrn weicht und sie unter einen Fluch kommen. Ohne zu übertreiben, möchte ich sagen, dass dies eine Beschreibung der Mehrheit der bekennenden Christen in den Vereinigten Staaten ist. Sie stehen unter einem Fluch. Sie haben die übernatürliche Gnade Gottes erkannt und dennoch wieder angefangen, sich auf ihre eigenen Fähigkeiten, ihre eigenen Organisationsformen, ihre eigenen Anstrengungen und ihre eigenen Pläne zu verlassen. Ihr Herz ist vom Herrn abgewichen und sie stehen unter einem Fluch. Ja, manchmal kommt es mir vor, als würden ausgerechnet die Gemeinden, die das Wort Grace, Gnade, im Namen tragen, die Gnade Gottes am wenigsten kennen. Das möchte ich jedoch nicht als kategorische Aussage verstanden wissen. Auf jeden Fall sind sie in der Regel sehr gesetzlich, wobei sie jedoch jeweils ihre eigenen individuellen Regeln befolgen. Mose haben sie beim Fenster hinausgeworfen, doch dafür machen sie sich jetzt ihre eigenen Regeln. Die Baptisten haben ihre Regeln, die Pfingstler haben ihre Regeln und andere Gruppierungen haben auch ihre ganz speziellen Regeln. Im Grunde glauben die meisten dieser Christen, sie müssten diese Regeln halten, um eine intakte Beziehung zu Gott zu haben, stimmt's? Wir rauchen nicht, wir trinken nicht, wir tun dies nicht, wir tun jenes nicht. Ich spreche mich hier nicht fürs Rauchen oder Trinken aus. Doch die Tatsache, dass du nicht rauchst und nicht trinkst, macht dich nicht gerecht vor Gott. Es gibt nur eine Möglichkeit, um vor Gott gerecht zu werden, nämlich durch Glauben. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt des Gesetzes hinweisen und später gehen wir vermutlich wieder zum Galaterbrief zurück. Wahrscheinlich werden wir in den kommenden Stunden immer wieder zum Galaterbrief zurückkehren. Nun jedoch zunächst Hebräer 9, 9 bis 10. Hier ist von der Stiftshütte oder dem Zelt des Mose und den darin praktizierten religiösen Handlungen die Rede. Der Autor sagt, dieses, also die Stiftshütte und die mit ihr verbundenen Vorschriften, dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der Gottesdienst übt. Er spricht von den Gaben, Opfern, Bestimmungen und Vorschriften des Gesetzes und sagt weiter in Vers 10, es sind nur Speisen und Getränke und verschiedene Waschungen, Satzungen des Fleisches, die bis auf die Zeit einer rechten Ordnung auferlegt sind. Er sagt, all diese Dinge können einen Menschen innerlich nicht ändern. Sie sind alle fleischlich. Die Gesetzesvorschriften darüber, was man isst, welche Kleider man trägt, dass Angehörige der Priesterschaft einen vollkommen gesunden Körper haben mussten, dass sie nicht auf einem Auge blind sein oder eine krumme Hand oder eine krumme Nase haben durften, all das sind fleischliche Vorschriften. Sie betreffen das Fleisch. Das ist das Wesen des Gesetzes. Wenn du also zur Gesetzlichkeit zurückgehst, dann gehst du automatisch zurück ins Fleisch. Du wirst fleischlich. Ohne zynisch sein zu wollen, möchte ich darauf hinweisen, dass es innerhalb des Leibes Christi wahrscheinlich die gesetzlichen Christen sind, die am häufigsten untereinander streiten. Wenn du in einen Kampf zwischen gesetzlichen Christen gerätst, dann schau, dass du wegkommst, denn da gibt es Leichen. Das ist fleischlich. Religiöse Fleischlichkeit hört sich gut an und die Menschen sind sehr stolz darauf, aber das hat nichts mit dem Heiligen Geist, mit dem Leben des Glaubens oder Gnade zu tun. Diese religiös-fleischlichen Christen sind verblendet. Viele von ihnen meinen es durch und durch ernst. Aber sie liegen durch und durch falsch. Wer hat sie verblendet? Satan. Wodurch? Durch Zauberei. Befassen wir uns nun kurz mit dem Wesen der Zauberei. Bitte seid euch im Klaren darüber, dass wir weder über alte Frauen sprechen, die auf einem Besen durch die Luft fliegen, noch über Halloween. wenngleich Halloween eine Verherrlichung der Zauberei ist, die in keiner christlichen Gemeinde Platz haben sollte. Ich spreche vielmehr von etwas, das das Leben des Leibes Christi beeinflusst und sich im Leib Christi ausgebreitet hat. Meist verwendet man drei verschiedene Wörter, um diesen ganzen Bereich abzudecken. Zauberei, Divination oder Wahrsagerei und Hexerei. Diese Wörter werden in verschiedenen englischen Bibelübersetzungen praktisch synonym verwendet. Wenn eine Übersetzung Zauberei sagt, sagt die andere Wahrsagerei und wieder eine andere Hexerei. Ich möchte hier nicht auf Übersetzungstheorie eingehen, sondern zunächst das Wesen dieser drei Begriffe herausstellen und euch dann eine umfassende Schau davon vermitteln. Zauberei ist eine Form satanischer Macht. Man bedient sich der Macht Satans, um anderen Leuten seinen Willen und andere Dinge aufzuzwingen, die diese von sich aus gar nicht möchten. Zauberei wird in erster Linie durch Flüche und Zaubersprüche wirksam, wenngleich es noch viele andere Dinge, Aussprüche und Worte gibt, die in diese Richtung gehen. Divination ist im Grunde Wahrsagerei, also das Vorhersagen der Zukunft. Menschen erfahren auf diese Weise auch, wo sie verlorene Gegenstände finden und wo ein vermeintliches Mordopfer liegt und dergleichen. Hexerei wird durch Gegenstände wirksam. Hexerei lebt davon, dass man Gegenstände findet, durch die man die Kraft Satans freisetzen kann, wie zum Beispiel Anhänger, Amulette, wunderwirkende Tränke oder Drogen. Die gesamte moderne Drogenkultur ist Hexerei. Ein weiteres Beispiel wäre Musik. Wer längere Zeit in Afrika gelebt hat, sieht all diese Dinge auch bei den Medizinmännern. Das ist nichts Neues. Es ist, soweit ich weiß, über Südamerika, nach Nordamerika und in den Rest der sogenannten zivilisierten Welt gekommen. Doch das alles ist nicht neu. Es ist so alt wie die Praktiken der Medizinmänner. Im Grunde lebt ein Medizinmann davon, dass er weiß, welchen Trank er jemandem geben muss, damit er von jemand anderem geliebt wird, damit sich ein Mann in eine Frau oder eine Frau in einen Mann verliebt, oder wie man sich einen Feind durch Gift aus dem Weg räumt. Erzählt mir nicht, das sei nicht real. Ich möchte nicht, dass ihr meint, das käme im echten Leben nicht vor. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich will Satan nicht groß herausstellen, aber das ist eine Geschichte, die mir ein Missionar aus Sambia erzählt hat. Eine Gemeinde in Afrika hatte zwei Älteste und der eine Älteste war eifersüchtig auf den anderen. Er kam einfach nicht klar mit ihm. Also ging er zum Medizinmann und sagte zu ihm, ich möchte, dass du einen Bann über diesen Mann aussprichst. Man könnte auch sagen, er bat ihn, den anderen Mann zu verhexen. Der Medizinmann sagte daraufhin, bring mir einen Spiegel. Er brachte ihm einen Spiegel, dann ging der Medizinmann hinaus in den Busch, schmierte Erde und verschiedene andere Dinge auf den Spiegel und sagte dann zu dem Ältesten, nun wisch den Spiegel wieder ab. Als der Spiegel sauber war, zeigte er sehr zum Erstaunen des Ältesten das Gesicht des Mannes, den der Medizinmann verhexen sollte. Dann sagte der Medizinmann, und jetzt zerbreche ich den Spiegel. Er zerbrach den Spiegel und der andere Älteste starb. Das ist eine wahre Geschichte, die sich im vergangenen Jahrzehnt zugetragen hat. Geht nicht nach Afrika und sagt den Leuten, Satan hätte keine Macht. Denn dort liebt man die Macht Satans. Die Menschen dort wissen genau, dass er Macht hat. Sie kultivieren diese Macht seit Jahrhunderten. Man muss ihnen vielmehr erzählen, dass es jemanden gibt, der mehr Macht hat als Satan. Das ist die Botschaft, die sie brauchen. Zauberei wird also durch Bannsprüche und Flüche aktiv. Die Wahrsagerei ist ein Mittel, mit dem Satan viele Menschen fängt. Die meisten Menschen möchten nur allzu gerne wissen, was die Zukunft bringt. Angesichts des permanenten Drucks, den die israelische Gesellschaft beispielsweise auszuhalten hat, ist dieser Wunsch dort sehr, sehr weit verbreitet und deshalb floriert auch der Okkultismus im heutigen Israel. Ich möchte hier nicht auf alle einzelnen Aspekte eingehen, Nur damit wir alle dasselbe meinen, verwende ich im Weiteren immer das Wort Zauberei, wenn ich diesen gesamten Bereich des satanisch-okkulten meine. Okkult, ja, das wäre auch ein aktueller Begriff, der all dies zusammenfasst. Alles, was ich eben beschrieb, ist okkult. Nun möchte ich euch erklären, wie Zauberei funktioniert. Ich möchte nicht lang und breit auf die Aktivitäten Satans eingehen, aber es ist absolut wichtig, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben. Gott hat mir diese Wahrheit schrittweise nahegebracht. Wenn ich mit Problemen zu tun habe, kommt es mir oft vor, als würde ich einen Baum von der Krone her umschneiden. Man beginnt mit den äußersten Zweigen, dann kommt man zu den kleinen Ästen, dann zu den dicken Ästen, dann zum Stamm und dann bleibt nur noch eins, die Wurzel. Und wenn man die Wurzel herausgenommen hat, bleibt nichts mehr übrig. Genauso war es, als Gott mich in den Befreiungsdienst hineinführte. Am Anfang wurden Menschen zum Beispiel von Abhängigkeiten wie Nikotinsucht befreit. Ich erkannte jedoch, dass das eigentlich nur die kleinen Zweige sind. Ich möchte Folgendes über alle Arten von Abhängigkeit sagen. Ich denke, dass Abhängigkeit in jedem Fall ein Zweig ist, der aus Frustration herauswächst. Deshalb löst man das Problem nicht dadurch, dass man sich nur mit der Abhängigkeit an sich beschäftigt. Ein Beispiel. Zwei Ehemänner sind die ganze Zeit mit anderen Frauen zusammen, geben mehr Geld aus, als sie verdienen und respektieren ihre eigenen Frauen nicht. Die erste Frau stammt aus einer Episkopalkirche. Sie braucht ein Ventil für ihre Frustration darüber, wie sich ihr Mann verhält, und sie geht an die Hausbar. Sie wird Alkoholikerin. Die zweite Frau stammt aus der Church of God. Wenn die erste Frau in die Hausbar geht, würde die zweite am Sabbat eine Reise machen. Wohin? Zum Kühlschrank. Worauf hat sie es abgesehen? Auf das Eis. Sie wird vom Essen abhängig und wird genauso von Eis und anderen Dingen geknechtet wie die erste Frau vom Alkohol. Die beiden Frauen haben ein Problem, das man nur dann gründlich lösen kann, wenn man über die eigentlichen Abhängigkeiten hinausgeht. Man muss sich mit dem Problem des Mannes beschäftigen. Man muss die Frauen lehren, ihren Männern zu vergeben und Bitterkeit und Groll abzulegen, weil ihre Frustration der Ast ist, der der Abhängigkeit Nahrung gibt. Wie viele Menschen kennt ihr, die mit dem Rauchen aufhörten und dann anfingen, zu viel zu essen? Wie ist das zu erklären? Sie haben lediglich eine Abhängigkeit gegen die andere eingetauscht. Doch gegen das grundlegende Problem Frustration haben sie nie etwas unternommen. Ich sagte, das kommt mir vor, als würde ich einen Baum von oben her umschneiden. Ich habe mich durch die Äste vorgearbeitet, bin bis zum Stamm vorgedrungen und kann euch nun sagen, was die Wurzel ist. Die Wurzel ist Rebellion. Die Wurzel ist immer Rebellion. Rebellion gegen Gott ist die Wurzel aller menschlichen Probleme. Und solange man nichts gegen die Rebellion unternimmt, wird man keine Lösung für die einzelnen Probleme finden. Lesen wir in diesem Zusammenhang 1. Samuel 15, 23. Der Prophet Samuel sagt diesen Satz zu König Saul. König Saul war von Gott mit der Mission beauftragt worden, die Amalekiter restlos zu vernichten. Er gehorchte nicht, vernichtete nur einige von ihnen und ließ den Rest am Leben. Wiederum wurde Samuel zu ihm geschickt und er sagte ihm, dass Gott ihm wegen seines Ungehorsams seine Gunst entzogen hätte. Ohne näher auf den Hintergrund einzugehen, lesen wir kurz die Verse 22 und 23 von 1. Samuel 15. Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Und nun kommt die Kernaussage. Denn Rebellion ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Samuel sagt hier zweierlei. Rebellion ist wie die Sünde der Wahrsagerei bzw. Zauberei und Widerspenstigkeit ist wie Götzendienst. Ich möchte nicht auf die Widerspenstigkeit eingehen, sondern nur kurz den Unterschied zwischen Rebellion und Widerspenstigkeit erklären. Die Rebellion sagt, ich tu's nicht. Die Widerspenstigkeit sagt, ich tu's, aber so wie ich will. Ich persönlich habe es lieber mit Rebellion zu tun, weil ein rebellischer Mensch nicht einmal zu tun vorgibt, was man ihm gesagt hat. Die Bibel sagt, Widerspenstigkeit ist wie Götzendienst. Was macht ein widerspenstiger Mensch? Er macht seine eigene Meinung zu seinem Götzen, und das ist Götzendienst. Wir wollen hier jedoch etwas näher auf die andere Aussage eingehen. Rebellion ist wie die Sünde der Zauberei. Rebellion und Zauberei sind Zwillinge. Im Befreiungsdienst habe ich festgestellt, dass man immer, wenn man das eine findet, auch nach dem anderen suchen sollte, da sie meistens Hand in Hand gehen. Im Neuen Testament wird Zauberei auf zweierlei Weise beschrieben. Zunächst als Werk des Fleisches, aber auch als böse geistliche Macht. Wir lasen bereits Galater 3,1, wo sie als böse geistliche Macht beschrieben wird. Die Galater waren verzaubert, eine böse geistliche Macht war über sie gekommen und hatte sie für das Kreuz blind gemacht. Doch in Galater 5, 19 bis 20 lesen wir Folgendes. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei und so weiter. Beachtet hier, Zauberei ist auch ein Werk des Fleisches. Sie ist ein Aspekt im Verhalten gefallener, nicht erneuerter Menschen. Das ist gemeint, wenn von einem Werk des Fleisches die Rede ist. In welchem Sinne ist Zauberei nun ein Werk des Fleisches? Ich glaube, dass Gott mir das Verständnis dieser Frage aufgeschlüsselt hat. Rebellion ist die Ablehnung der legitimen Autorität Gottes. Das ist das Wesen der Rebellion. Doch wenn du dein Familienleben und deinen Alltag meistern und überhaupt irgendetwas erreichen möchtest, brauchst du irgendeine Form der Herrschaftsausübung. Irgendjemand muss das Sagen haben. Doch jeder Herrscher, der seine Herrschaft nicht unter der Autorität Gottes ausübt, ist ein unrechtmäßiger Herrscher, der sich einer unrechtmäßigen Macht bedient, um seine Herrschaft zu untermauern. Welcher unrechtmäßigen Macht bedient er sich dazu? Der Zauberei. Versteht ihr? Deshalb sind Rebellion und Zauberei Zwillinge. Ich wiederhole das Ganze, weil ich glaube, dass einige von euch verwirrt sind. Es ist das Wesen der Rebellion, die gerechte, legitime Herrschaft Gottes abzulehnen, sei es in deinem eigenen Leben wie auch überall sonst. Doch damit die Dinge am Laufen bleiben, braucht man irgendeine Ordnung, eine Form der Herrschaft, eine Form der Regierung. Doch wenn diese Herrschaft, diese Ordnung, nicht der gerechten Regierung Gottes unterstellt ist, ist sie eine böse Form der Herrschaft, gleichsam eine unrechtmäßige Form von Herrschaft. Und diese unrechtmäßige Form von Herrschaft braucht ein Mittel, um sich durchzusetzen. Und dieses Mittel, die Macht, derer sie sich bedient, das ist die Zauberei. Habt ihr das verstanden? Ich verdeutliche das nun mit einigen Beispielen. Jeder von uns könnte jederzeit mit Zauberei als Werk des Fleisches konfrontiert werden. Versteht ihr? Ich spreche ja nicht über etwas Dämonisches, sondern hier spreche ich über etwas, das in dieselbe Kategorie fällt wie Jähzorn, lüsterne Gedanken, unmoralisches Verhalten oder dergleichen. Es ist ein Werk des Fleisches. Merkt euch den Galaterbrief ein, da wir dorthin zurückkehren werden, und schlagt kurz 1. Mose 1,28 auf. Hier lesen wir, welchen Plan Gott ursprünglich bei der Schöpfung von Mann und Frau hatte. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, etc. Beachtet die Worte untertan machen und herrschen. Es war Teil der Bestimmung des Menschen zu herrschen. Es lag in Gottes Absicht, dass der Mensch unter der Herrschaft Gottes, gleichsam als Vizekönig, als Repräsentant der Autorität Gottes in einer konkreten Situation herrschen sollte. Doch der Mensch rebellierte gegen die Autorität Gottes. Er lehnte die Herrschaft Gottes ab und wurde zum Rebellen. Dieser Rebell hat jedoch nach wie vor das Verlangen in sich zu herrschen und sich andere untertan zu machen. Wenn er das jedoch nun außerhalb der Autorität Gottes, also in seinem Fleisch tut, ist das eine Ausdrucksform von Zauberei, indem er auf unrechtmäßige Weise die Menschen dazu bringt, dass sie vereinfacht gesprochen seinen Willen tun. Und das sieht man doch nun wirklich tagtäglich. Unsere ganze Gesellschaft ist von diesem Prinzip durchdrungen. Wenn man das erst einmal erkannt hat, sieht man auch die erschreckenden Ausmaße, die diese Form der Zauberei bereits angenommen hat. Einige Beispiele hierzu. Vorher möchte ich noch kurz die drei Schlüsselworte nennen, die diese Form der Zauberei umschreiben. Manipulieren, einschüchtern und beherrschen. Wo du einem dieser drei Dinge begegnest, steckt der Teufel dahinter. Gott manipuliert nie, Gott schüchtert nie ein und Gott beherrscht nie. Wo auch immer dir diese drei Dinge auffallen, sei es an dir oder an anderen, heißt es Finger weg. Betrachten wir nun ein paar Lebensbereiche, in denen diese Kräfte zur Entfaltung kommen. Zunächst einmal innerhalb der Familie. Es ist mir klar, dass einige soziale Bewegungen in unserer Gesellschaft bestreiten, was ich hier sage, doch ich stütze mich lediglich auf die Bibel. Es ist biblisch, dass Eltern Autorität über ihre Kinder haben. Das dürfte wohl niemand hier bestreiten, aber es gibt heutzutage viele Menschen, die das sehr wohl in Frage stellen. Die Eltern sollten Autorität über die Kinder haben und nicht umgekehrt. Wenn ein Kind jedoch Autorität über die Eltern hat, ist das unrechtmäßig. Und um Autorität über die Eltern auszuüben, wird sich das Kind unrechtmäßiger Mittel bedienen, nämlich der Zauberei. Kleine Kinder sind Experten, was Manipulation betrifft. Der kleine Johnny bekommt von seinem Papa nicht, was er gerne haben will, also geht er zur Mama. Er umgeht seinen Papa und sagt zu seiner Mama, Mama, ich möchte gern dies und das. Er bringt sie so weit, dass sie es ihm verspricht. Dann geht er zu seinem Papa und sagt, Papa, Mama hat es mir versprochen. Was ist das? Manipulation. Wovon wird der Junge getrieben? Von seinem Wunsch, sich durchzusetzen. Jedes Mal, wenn ich mich durchsetzen möchte, setze ich mich der Aktivität Satans aus. Ein anderes Mal, wenn der kleine Johnny nicht bekommt, was er möchte, wirft er sich auf den Boden, strampelt mit den Beinen und schreit. Die Nachbarin ist gerade zu Besuch und Johnnys Mutter ist es unheimlich peinlich, dass der Kleine auf dem Boden liegt und strampelt und schreit, also gibt sie ihm, was er will. Er war clever genug zu wissen, dass er das nur in der Gegenwart der Nachbarin zu tun braucht, um sich durchzusetzen. Was ist das? Manipulation. Ihr Eltern, wenn ihr euren Kindern das durchgehen lasst, werden sie Meister der Manipulation werden und sich mit Manipulation durchs Leben schlagen. Wenn sie heiraten, werden sie immer noch manipulieren und damit vielleicht sogar ihre ganze Ehe scheitern lassen. Nebenbei bemerkt, das Wort Zauberei ist weiblich. Das ist Zufall. Das männliche Wort Zauberer verwendet man in diesem Zusammenhang kaum, aber ich sage es klar und deutlich, dass man Zauberei nicht nur bei Frauen findet. Ich hoffe, ich habe das klar genug gesagt. Wenn sie bei Männern auftritt, ist sie viel gefährlicher. Ja, dann wird Zauberei wirklich gefährlich. In den 60er Jahren kam ein Buch eines jüdischen Schriftstellers heraus mit dem Titel »Wie wird man eine jüdische Mutter?« Seine eigene Mutter schrieb in der Einleitung, ich habe das Buch zwar nicht gelesen, weiß jedoch, dass es gut ist, weil es mein Sohn geschrieben hat. Ein Kapitel des Buchs trägt den Titel, wie man seinen Sohn dazu bringt, in der Öffentlichkeit Geige zu spielen und ihn mit nichts anderem als Schuldgefühlen dazu motiviert. Man sagt, weißt du, dein Vater und ich haben so viel Geld ausgegeben, um dir die Geigenstunden zu zahlen, und jetzt ist auch noch deine Tante da, sie ist nur einen Tag da und deshalb... Und so weiter. Was ist das? Manipulation. Ich würde sagen, dass es in den Vereinigten Staaten heutzutage Millionen von Frauen gibt, die keine andere Möglichkeit kennen, um das zu bekommen, was sie möchten. Sie sind mit Manipulation aufgewachsen. Sie haben sie an ihren Müttern gesehen, damit haben sie von ihren Vätern bekommen, was sie wollten. Sie wissen gar nicht, dass man Dinge auch auf andere Art und Weise bekommen kann. Das ist ein Werk des Fleisches. Glaubt nur nicht, das sei nur eine Sache der Frauen. Männer manipulieren genauso, aber in anderer Art und Weise. Ein Vater manipuliert seinen Sohn beispielsweise dadurch, dass er unglaublich kritisch ist und seinen Sohn schließlich so weit bringt, dass er es seinem Vater nicht mehr recht machen kann, so sehr er sich auch anstrengt. Das schmeichelt dem Ego des Vaters, ruiniert jedoch den Charakter des Sohnes. Ich musste schon öfter Scherben kitten, die so eine Situation hinterlassen hat. Oder ein Vater möchte sich durchsetzen und bekommt einen Zornausbruch, tobt durch die Wohnung, schreit und wirft vielleicht sogar Geschirr durch die Gegend. Letztlich lässt man ihm seinen Willen, weil alle Beteiligten den damit einhergehenden Druck nicht mehr aushalten. Was ist das? Manipulation, Zauberei. Hier könnte man auch Einschüchterung dazu sagen. Dieses Phänomen ist in vielen Beziehungen zu beobachten, beispielsweise auch zwischen Schüler und Lehrer. Lehrer stehen oft in der Gefahr, einen falschen Einfluss auf ihre Schüler zu nehmen. Lehrer können ihre Schüler lächerlich machen oder wegen jeder Lappalie korrigieren und damit ihre Persönlichkeit ruinieren. Das Problem mit der Zauberei liegt darin, dass sie die menschliche Persönlichkeit, so wie Gott sie haben wollte, zerstört. Ja, Lehrer können sogar Flüche über ihren Schülern aussprechen. Ein kleines, sechsjähriges Mädchen plagt sich beim Lesen und wird einfach nicht besser. Der Lehrer sagt zu ihr, du wirst nie lesen lernen. Du bist einfach zu dumm dazu. Dieser Ausspruch kann sie ihr Leben lang begleiten. Was ist das? Ein Fluch. Zauberei. Man sieht das auch zwischen dem Pastor und seiner Gemeinde. Ich glaube, dass ein Pastor in bestimmten Bereichen Autorität hat. Was ist, wenn so ein Mann nun zu jemandem sagt, solltest du jemals die Gemeinde verlassen, wirst du es nie schaffen und den Rest deines Lebens an Gott vorbeileben? Habt ihr sowas schon mal gehört? Ich denke an niemand Besonderen, aber das ist weit verbreitet. Und was ist das? Zauberei. Das kann auch in die entgegengesetzte Richtung laufen. Nehmen wir eine Pfingstgemeinde, in der es zwei sehr geistliche Frauen gibt. Der Pastor ist ein junger, furchtsamer, unerfahrener Mann. Jedes Mal, wenn er etwas tut, was den beiden Frauen nicht gefällt, bekommt die eine Botschaft in Zungen und die andere die passende Auslegung dazu, in der es heißt, er solle es nicht tun. Was ist das? Zauberei. Einige Pfingstgemeinden werden durch Zauberei geleitet. Wir müssen nun an diesem Punkt aufhören und dieses interessante Thema in unserer nächsten Lehreinheit fortsetzen.